Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von Hab gehört. Unsere Veranstaltungsreihe »Es genügt, ein Mensch zu heißen« liegt nun hinter uns. Und falls Sie nicht dabei sein konnten, haben wir Ihnen heute einen Mitschnitt unserer Abschlussveranstaltung mitgebracht. Das Diplomatische Streichquartett Berlin spielte dabei Werke jüdischer Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Kurt Weill. Begleitet wurden die musikalischen Darbietungen von der wunderbaren Schauspielerin Magdalena Artelt, die mit Auszügen aus Lessings Nathan der Weise die zentralen Themen unserer Reihe ganz lebendig hat werden lassen. Bevor wir uns nun aber gleich in Musik und Lesung stürzen, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, einige kurze Fragen an Herrn Professor Dr. Burschel zu richten, der heute hier mit mir im Studio ist. Hallo Herr Burschel, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Adler.
Ich habe es gerade schon gesagt, heute ist sozusagen der Tag danach. Gestern ist unsere Reihe »Es genügt, ein Mensch zu heißen« zu Ende gegangen. Welche Momente dieser Veranstaltungsreihe werden denn Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen, weil es so viele sind. Und wenn man so etwas mitveranstaltet, mitträgt, hat man ja auch immer das zusätzliche Glück, mit den Autorinnen und Autoren noch vorher, vor der Lesung, nach der Lesung ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu essen. Und da ist natürlich viel, was auch dazu gehört. Und ich bin im Grunde genommen ein ganz traditioneller, ja konservativer Lesungszuhörer. Für mich ist das gesprochene Wort das Entscheidende. Alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und deshalb bin ich eigentlich über die gesamte Zeit ganz auf meine Kosten gekommen. Es ist aber sicherlich so, dass es immer so bestimmte Momente gibt, die einen besonders erinnerlich bleiben. Also ich will, ohne jemanden herauszuheben, etwa darauf hinweisen oder auf einen, den Schluss des Buches, aus dem Kurt Tallert gelesen hat, erwähnen. Da schreibt der, das muss ich überlegen, der Ururenkel,
ja,
einen fiktiven Brief an seine Ururgroßmutter.
Ich glaube, fast ein Ur reicht.
Ein Ur reicht
vielleicht.
Müssen
wir gleich nochmal nachlesen.
Müssen wir nachlesen, die in Auschwitz ermordet wurde. Und er sagt eben, das kann ich auch kurz vorlesen, damit ich es richtig mache. Das habe ich mir mitgebracht.
Sie hören, Herr Burschel blättert vielleicht ein bisschen. Hier liegt das Buch Spur und Abweg von Kurt Tallert.
Ja, er schreibt in diesem Brief des Urenkels an seine Urgroßmutter: Ich will nämlich meiner Urgroßmutter ein Urenkel sein, damit sie eine Urgroßmutter ist. Und das hat mich zutiefst betroffen. Und das sind dann so bestimmt so Höhepunkte dieser Lesungsreihe, die mir wirklich erinnerlich bleiben. Es gehören viele andere dazu. Das will ich gar nicht anders sagen. Frau Adler hat eben darauf hingewiesen, dass wir gestern das Abschlusskonzert hatten mit Lesungen aus Nathan. Und Nathan zu lesen ist eine Kunst für sich. Überhaupt Lessing zu lesen ist eine Kunst für sich. Und es kann, wenn es schlecht ist, richtig anstrengend werden und auch unzeitgemäß. Wenn es gut ist, ist es einfach unwiederbringlich und unglaublich. Und gestern war es gut.
Ja, das fand ich auch. Stichwort unzeitgemäß oder zeitgemäß. Ich habe gestern nach dem Konzert noch Dr. Felix Klein, den Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus und Mitglied des Diplomatischen Streichquartetts, gefragt, ob das Motiv unserer Reihe, also die Botschaft aus Nathan der Weise von Toleranz und Mitmenschlichkeit in unseren heutigen so polarisierten und aufgeheizten Zeiten, überhaupt noch zum Tragen kommen kann oder ob er das vielleicht als etwas naiv oder zu idealistisch empfindet. Und das hat er geantwortet.
Die Botschaft, die von Lessings Nathan und überhaupt von der Aufklärung ja aufgeht, ist eigentlich zeitlos. Es genügt, ein Mensch zu sein, ist ja eigentlich eine ganz einfache Botschaft, auch wenn man das auf die Religion zum Beispiel bezieht. Das ist ja auch Thema von Lessing Nathan der Weise, wo die wahre Religion sozusagen erörtert wird und dann, wo ja ganz klar gemacht wird, die Religionen sind gleichwertig und es kommt natürlich darauf an, den anderen zu achten und auch die Perspektive des anderen zu respektieren. Und das sind Botschaften, die sind wirklich zeitlos und gerade in der heutigen Zeit, wo wir eine sehr polarisierte Debatte geben, eine Spaltung der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht, wo Menschen das ablehnen, was sie nicht kennen, wo viele anfällig sind, auch für Verschwörungserzählungen, ist das wirklich eine sehr gute Gegentendenz und wir sollten weiter derartige Veranstaltungsreihen durchführen. Deswegen danke ich sehr der Herzog-August-Bibliothek für den Mut und auch die Energie, die ja aufgewandt wurde, um das zu machen. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Bibliothek so eine Veranstaltungsreihe durchführt.
Wie ist denn die Idee zu der Veranstaltungsreihe »Es genügt, ein Mensch zu heißen« entstanden? Und was war oder ist Ihr Ziel?
Ja, also »Es genügt, ein Mensch zu heißen« ist ja ein Wort, das Lessing Nathan sprechen lässt. Und wir haben es in der Herzog-August-Bibliothek ja immer mit Lessing. Das heißt, wir denken immer über Lessing, nicht nur den Nathan, auch andere Stücke und auch andere Gedanken von Lessing nach. Insofern fällt so eine Lesereihe nicht einfach vom Himmel. Anlass war aber, dass Anfang dieses Jahres die Stadt Wolfenbüttel sich entschlossen hat, Veranstaltungen gegen rechts oder anders ausgedrückt für Demokratie zu organisieren, an der auch die Herzog-August-Bibliothek teilhatte. Und in diesem Zusammenhang, das war gewissermaßen der Anlass, dass wir uns eine Art Label, aber auch, wenn man so will, ein Programm überlegt haben und haben das eben genannt, es genügt, ein Mensch zu heißen. Damit war damals auch schon ein Stück weit verbunden die Überlegung, das gewissermaßen über das Jahr tragen zu lassen und möglicherweise auch eine Art jüdischer Lesewoche damit zu verbinden. Also es gibt immer bei uns Hintergründe, die gehen weit zurück. Es gibt aber eben auch Anlässe. Und dieser Anlass, Aufstehen für Demokratie am Anfang März dieses Jahres, da ist das erste Mal nach außen getragen worden und hat sich dann im Laufe der nächsten Monate bis heute eben als eigentlich programmatische Äußerung der Herzog-August-Bibliothek erhalten.
Und was bedeutet der Titel für Sie persönlich vielleicht oder auch für uns als Herzog-August-Bibliothek?
Also der Titel ist für mich persönlich gar nicht, gerade auch weil er ein bisschen, es heißt ja nicht, es genügt ein Mensch zu sein, sondern es genügt ein Mensch zu heißen. Das klingt ja erstmal so ein bisschen altertümlich, hat aber gerade deshalb auch eine besondere Wirkung. Aber für mich ist dieser Titel deshalb so ganz unmittelbar auch aktuell, weil er uns meiner Ansicht nach zwei ganz wichtige Aspekte einschärft. Zum einen Ausgrenzung, Intoleranz und eben vor allen Dingen Antisemitismus ist nie etwas, was nur eine kleine Gruppe betrifft. Jede Form von Antisemitismus zielt immer auf die Würde von uns allen. Der zweite Aspekt, den ich für wichtig halte, ist dieser Satz, dieses Programm schließt nicht aus. Es ist eben nicht so, dass es nur für eine Gruppe gilt, sondern für alle. Das heißt, in diesem Satz schwingt immer Offenheit und nicht Exklusivität mit. Es schwingt immer Vielstimmigkeit mit. Und gerade wenn man vorhat, eine Lesewoche zu veranstalten, geht es ja um das Einfangen vieler Erfahrungen oder das sichtbar und hörbar machen eingeschriebener Erfahrungen ganz unterschiedlicher Perspektive. Und da auch dafür ist dieser Satz, finde ich, bis heute eigentlich unvergleichlich geeignet.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Burschel.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Adler.
Thank you. Nathan der Weise. Erster Aufzug, erster Auftritt. Nathan und Daya, die Gesellschafterin seiner Tochter Recha. Nathan, Gott sei Dank, Gott sei ewig Dank, dass ihr doch endlich einmal wiederkommt. Euer Haus, das brannte, so habe ich schon vernommen. Und wäre leicht von Grund aus abgebrannt. Dank Daya hätten wir ein neues uns gebaut und ein bequemeres. Schon war, doch Recha wäre bei einem Haare mitverbrannt. Wer? Meine Recha. Verbrannt bei einem Haare. Wo aber ist sie denn? Wo bleibt sie? Weiß sie es denn, dass ich gekommen bin? Ihre ganze Seele war die Zeit her nur bei euch. Und ihm.
Bei ihm? Bei welchem ihm?
Bei ihm, der aus dem Feuer sie rettete. Wer war das? Wer? Wo ist er? Wer rettete mir meine Recha? Ein junger Tempelherr, den wenig Tage zuvor man hier gefangen eingebracht und Saladin begnadigt hatte. Wie? Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin das Leben ließ? Durch ein geringeres Wunder war meine Tochter nicht zu retten? Er kam und niemand weiß woher, drang kühn durch Flamm und Rauch der Stimme nach, die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme mit eins er vor uns stand, im starken Arm empor sie tragend. Kalt und ungerührt vom Jauchzen unseres Dankes setzt seine Beute er nieder, drängt sich unter das Volk und ist verschwunden. Nicht auf immer will ich hoffen. Nachher die ersten Tage sahen wir ihn unter Palmen auf und nieder wandeln. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, noch einmal die fromme Kreatur zu sehen, die nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank zu seinen Füßen ausgeweinet. Nun? Umsonst. Er war zu unserer Bitte taub und goss so bittern Spott auf mich, bis dadurch abgeschreckt, nichts, desto weniger. Ich trat ihn jeden Tag von Neuem an. Ließ jeden Tag von Neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm? Was hätte ich nicht noch gern ertragen? Aber lange schon kommt er nicht mehr und niemand weiß, wo er geblieben ist. Was das auf einen Geist wie Rechers wohl für Eindruck machen muss, sich so verschmäht von dem zu finden, den man hochzuschätzen sich so gezwungen fühlt, so weggestoßen, und doch so angezogen werden. Nun, eine Grille, wenn ihr wollt, ist ihr sehr wert. Es sei ihr Tempelherr kein irdischer. Der Engel einer sei aus seiner Wolke als Tempelherr hervorgetreten. Lächelt nicht. Wer weiß, lasst lächelnd wenigstens ihr einen wahr, in dem sich Jud und Christ und Muselmann vereinigen. So einen süßen war. Zweiter Auftritt. Daya, Nathan und dessen Tochter Recha. Ihr atmet Wand an Wand mit ihr und eilt nicht, eure Recha zu umarmen? Die arme Recha, die indes verbrannte, fast nur verbrannte. Mein Kind. Mein liebes, liebes Kind. Doch wie wollen wir uns freuen und Gott loben? Er winkte meinem Engel, dass er auf seinem weißen Fittiche mich durch das Feuer trüge. Ich habe meinen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Recha wäre es wert und wird an ihm nichts Schöneres sehen als er an ihr. Wem schmeichelt ihr, mein Vater? Dem Engel oder euch? Doch hätt auch nur ein Mensch dir diesen Dienst erzeigt, er müsste für dich ein Engel sein. Er müsst und würde. Nicht so ein Engel, nein, ein wirklicher. Es war gewiss ein wirklicher. Habt ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja. Und er liebt dich. und tut für dich und deinesgleichen stündlich Wunder. Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit für euch getan. Das höre ich gern. Wie? Weil es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, wenn dich ein eigentlicher Tempelherr gerettet hätte? Sollte es darum weniger ein Wunder sein? Meiner Rächer wäre es Wunders nicht genug, dass sie ein Mensch gerettet, welchen selbst kein kleines Wunder erst retten müssen? Denn wer hat schon gehört, dass Saladin je eines Tempelherrn verschont? Jetzt, Daya, nimm das Wort. Ich habe es ja von dir, dass er gefangen hergeschickt ist worden.
Was schadet's, Nathan, bei alledem von einem Engel lieber als einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreiflichen Ursache seiner Rettung nicht sich so viel näher?
Stolz. Nichts als Stolz. Der Topf von Eisen will mit einer silbernen Zange gern aus der Glut gehoben sein, um selbst ein Topf von Silber sich zu dünken. Und was es schadet, fragst du? Was hilft es, dürfte ich nun hinwieder fragen, denn dein sich Gott um so viel näher fühlen ist Unsinn oder Gotteslästerung. Allein es schadet, ja. Es schadet allerdings. Kommt, hört mir zu. Dem Wesen, das dich rettete, es sei ein Engel oder ein Mensch, dem möchtet ihr und du besonders gern wieder viele große Dienste tun. Nicht wahr? Nun, einem Engel, was für Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken, zu ihm seufzen, beten, könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen, könnt an den Tage seiner Feier fasten, Almosen spenden. Alles nichts. Denn mich deucht immer, dass ihr selbst hierbei weit mehr gewinnt als er. Er wird nicht fett durch euer Fasten, wird nicht reich durch eure Spenden, wird nicht herrlicher durch euer Entzücken, wird nicht mächtiger durch euer Vertrauen, allein ein Mensch. Begreift ihr nicht, wie viel andächtig Schwärmen leichter als gut handeln ist? Wie gern der schlaffste Mensch andächtig schwärmt, um nur gut handeln nicht zu dürfen? Fünfter Auftritt. Nathan und Tempelherr. Verzeihet, edler Franke, was? Erlaubt, was, Jude, was? Dass ich mich untersteh, euch anzureden. Kann ich's wehren? Doch nur kurz. Verzeiht und eilet nicht so stolz, nicht so verächtlich einem Mann vorüber, den ihr auf ewig euch verbunden habt. Wie das? Ach ja, fast errate ich's nicht. Ihr seid, ich heiße Nathan, bin des Mädchens Vater, das eure Großmut aus dem Feuer gerettet. Und komme, wenn's zu danken, Spaß. Es ist der Tempelherrenpflicht, dem Ersten, dem Besten beizuspringen, dessen Not sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem in diesem Augenblicke lästig. Gern, sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, es für ein anderes Leben in die Schanze zu schlagen. Und wenn's auch nur das Leben einer Jüdin wäre. Groß. Groß und abscheulich. Doch die Wendung lässt sich denken. Die bescheidene Größe flüchtet sich hinter das Abscheuliche, um der Bewunderung auszuweichen. Stellt und verstellt euch, wie ihr wollt. Ihr wart zu gut, zu bieder, um höflicher zu sein. Das Mädchen ganz Gefühl, der Vater weit entfernt. Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge, floht ihre Prüfung, floht, um nicht zu siegen. Auch dafür danke ich euch. Ich muss gestehen, ihr wisst, wie Tempelherren denken sollten. Nur Tempelherren sollten bloß. Und bloß, weil es die Ordensregeln so gebieten. Ich weiß, wie gute Menschen denken. Weiß, dass alle Länder gute Menschen tragen. Mit Unterschied doch hoffentlich. Ja, an Farb, an Kleidung, an Gestalt verschieden.
Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her. Der große Mann braucht überall viel Boden und mehrere zu nah gepflanzt zerschlagen sich nur die Äste. Mittelgut, wie wir, findet sich hingegen überall in Menge. Nur muss der eine nicht den anderen mäkeln. Sehr wohl gesagt. Doch kennt ihr auch das Volk, das diese Menschenmäkelei zuerst getrieben? Wisst ihr, Nathan, welches Volk zuerst das auserwählte Volk sich nannte? Wie, wenn ich dieses Volk nun zwar nicht hasste, doch wegen seines Stolzes zu verachten mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes, den es auf Christ und Muselmann vererbte, nur sein Gott sei der rechte Gott. Ihr stutzt, dass ich ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wenn hat und wo die fromme Raserei, den bessern Gott zu haben, diesen bessern der ganzen Welt als besten aufzudringen, in ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr gezeigt als hier, als itzt in diesem heiligen Krieg? Doch sei blind, wer will, vergesst, was ich gesagt und lasst mich. Ihr wisst nicht, wie viel fester ich nun mich an euch drängen werde. Wir müssen Freunde sein. Verachtet mein Volk so sehr ihr wollt. Wir haben beide uns unser Volk nicht auserlesen. Sind wir unser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude als Mensch? Wenn ich einen mehr in euch gefunden hätte, dem es genügt, ein Mensch zu heißen. Bei Gott, das habt ihr, Nathan. Das habt ihr. Ich schäme mich, euch einen Augenblick verkannt zu haben. Wir müssen Freunde werden.
Thank you.
Dritter Aufzug, fünfte Szene. Sultan Saladin und Nathan. Tritt näher, Jude, nur ohne Furcht. Du nennst dich Nathan? Ja? Den weisen Nathan? Nein. Wohl nennst du dich nicht, nennt dich das Volk. Kann sein, das Volk? Du glaubst doch nicht, dass ich verächtlich von des Volkes Stimme denke. Ich habe längst gewünscht, den Mann zu kennen, den es den Weisen nennt. Und wenn es ihn zum Spott so nannte, wenn dem Volke Weise nichts weiter wäre als klug, und klug nur der, der sich auf seinen Vorteil gut versteht? Nun, der Bescheidenheit genug. Lass uns zur Sache kommen, aber aufrichtig, Jud, aufrichtig. Gebiete, Sultan. Da du nun so weise bist, so sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Sultan, ich bin ein Jud und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. Von diesen drei Religionen kann doch nur eine die wahre sein. Ein Mann wie du bleibt da nicht stehen, wo der Zufall der Geburt ihn hingeworfen. Oder wenn er bleibt, bleibt erst Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. Wohlan, so teile deine Einsicht. Lass mich die Gründe wissen. Es hört uns keine Seele. Möchte auch doch die ganze Welt uns hören. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Das nenne ich einen Weisen. Nie die Wahrheit zu verhehlen, für sie alles auf das Spiel zu setzen. Leib und Leben, Gut und Blut. Ja, wenn's nötig ist und nutzt. Doch Sultan, ehe ich mich dir ganz vertraue, erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu erzählen. Warum das nicht? Ich bin stets ein Freund gewesen von Geschichtchen. Erzähl. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert besaß. Der Stein hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, dass ihn der Mann darum niemals vom Finger ließ und die Verfügung traf, auf ewig ihn bei seinem Hause zu erhalten. Nämlich so. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei und damit Fürst des Hauses werde. So kam nun dieser Ring von Sohn zu Sohn auf einen Vater endlich von drei Söhnen, die alle drei er gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald der dritte würdiger des Ringes, den er denn auch einem jeden die fromme Schwachheit hatte zu versprechen. Das ging nun so, solange es ging. Allein es kam zum Sterben und der gute Vater kam in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort verlassen, so zu kränken. Was zu tun? Er sendet ihn geheim zu einem Künstler, bei dem er nach dem Muster seines Ringes zwei andere bestellt, und weder Kosten noch Mühen sparen heißt, sie jenem gleich, vollkommen gleich zu machen. Das gelingt dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und seinen Ring und stirbt. Kaum war der Vater tot, so kommt ein jeder mit seinem Ring und jeder will der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt umsonst, der rechte Ring war nicht erweislich. Fast so unerweislich als uns itzt der rechte Glauben.
Wie? Das soll die Antwort sein auf meine Frage?
Soll mich bloß entschuldigen, wenn ich die Ringe mir nicht getraut zu unterscheiden, die der Vater in der Absicht machen ließ, damit sie nicht zu unterscheiden wären. Nun, die Söhne verklagten sich und jeder schwor dem Richter unmittelbar aus seines Vaters Hand den Ring zu haben. Und nun, der Richter? Der Richter sprach, ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannei des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollte. Und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt, indem er zwei nicht drücken mögen, um einen zu begünstigen. Wohlan, es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Er komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindeskindern äußern, so lad ich über 1000 Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich, und sprechen. Saladin, wenn du dich fühlest, dieser weisere, versprochene Mann zu sein, ich erstaub ich nichts. Nathan, lieber Nathan, die 1000 Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh. Geh aber. Sei mein Freund. Vierter Aufzug, zweiter Auftritt. Tempelherr und Patriarch von Jerusalem. Nun, Herr Ritter, sehr erfreut, den braven jungen Mann zu sehen. Ei, noch gar so jung. Nun, mit Gottes Hilfe daraus kann etwas werden. Mehr ehrwürdiger Herr wohl schwerlich als schon ist und eher noch was weniger. Ich wünsche wenigstens, dass so ein frommer Ritter lange noch der lieben Christenheit, der Sache Gottes, zu Ehr und Frommen blühen und grünen möge. Das wird denn auch nicht fehlen, wenn nur fein die junge Tapferkeit dem reifen Rate des Alters folgen will. Nur ist der Rat auch anzunehmen. Doch blindlings nicht. Wer sagt denn das? Freilich muss niemand die Vernunft, die Gott ihm gab, zu brauchen, unterlassen, wo sie hingehört. Gehört sie aber überall denn hin? Nein. Zum Beispiel, wenn uns Gott durch einen seiner Engel, ist zu sagen, durch einen Diener seines Wortes, ein Mittel bekannt zu machen würdiget, das Wohl der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, auf irgendeine ganz besondere Weise zu fördern, zu befestigen. Wer darf sich da noch unterstehen, die Willkür des, der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft zu untersuchen? Und das ewige Gesetz der Herrlichkeit des Himmels nach den kleinen Regeln einer eitlen Ehr zu prüfen? Doch hiervon genug. Was ist es denn, worüber unseren Rat für itzt der Herr verlangt? Gesetzt, ehrwürdiger Vater, ein Jude hätte ein einzig Kind, es sei ein Mädchen, das er mit der größten Sorgfalt zu allem Guten auferzogen, das er liebe mehr als seine Seele, das ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe. Und nun wird unser einem hinterbracht, dies Mädchen sei des Judentochter nicht. Er habe es in der Kindheit aufgelesen, gekauft, gestohlen, was ihr wollt. Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Der Jude hab es nur als Jüdin erzogen, sagt er, würdiger Vater, was wäre hierbei wohl zu tun? Erkläre sich der Herr, ob so ein Fall ein Faktum oder eine Hypothese. Das ist zu sagen, ob der Herr sich das nur bloß so dichtet oder ob es geschehen. Ob es sich gar in unserer Diözese, in unserer lieben Stadt Jerusalem ereignet, ja alsdann. Und was alsdann? Dann wäre an dem Juden fördersamst die Strafe zu vollziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht so einem Frevel, so einer Lastertat bestimmen. Der Scheiterhaufen. So. Und wie viel mehr dem Juden, der mit Gewalt ein armes Christenkind dem Bunde seiner Taufe entreißt. Denn ist nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt? Zu sagen, ausgenommen, was die Kirche an Kindern tut. Wenn aber nun das Kind erbarmte seiner Sicht der Jude nicht vielleicht im Elend umgekommen wäre. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Denn besser, es wäre hier im Elend umgekommen, als dass zu seinem ewigen Verderben es so gerettet ward. Das geht mir nah, besonders da man sagt, er habe das Mädchen nicht sowohl in seinem als vielmehr in keinem Glauben auferzogen und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger gelehrt, als der Vernunft genügt. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Ja, wer allein schon dieser wegen wert, dreimal verbrannt zu werden? Was, ein Kind ohne allen Glauben erwachsen lassen? Die große Pflicht zu glauben, ganz und gar ein Kind nicht lehren, das ist zu arg. Mich wundert sehr, Herr Ritter, euch selbst, ehrwürdiger Vater, das Übrige, wenn Gott will, in der Beichte. Was, mir nun nicht an der Rede stehen, den Bösewicht, den Juden mir nicht nennen, mir ihn nicht zur Stelle schaffen? Ah, da weiß ich Rat. Siebenter Auftritt. Nathan und ein Klosterbruder. Was ist zu euren Diensten, frommer Bruder? Nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch noch immer wohlzusehen. So kennt ihr mich? Je nu, wer kennt euch nicht? Wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen. Denn ich kann mich rühmen, in eurer Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Verzeiht, ich schäme mich, sagt was? Hört doch vor allen Dingen, wie ich selber nur erst heut an dies man euch vertrautes Pfand erinnert worden. Mir vertrautes Pfand? Der Patriarch braucht mich zu allerlei, wovor ich großen Ekel habe. Zum Exempel, da hat ihm jemand heut ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Hört mich nur aus. Indem er mir nun aufträgt, diesem Juden stracks womöglich auf die Spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen Frevels erzürnt, der ihm die wahre Sünde wieder den Heiligen Geist bedüngt. Das ist die Sünde, die aller Sünden größte Sünd uns gilt. Nur dass wir Gott sei Dank so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht. Da wacht mit einmal mein Gewissen auf und mir fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit gegeben haben. Sagt, hat euch ein Reitknecht nicht vor 18 Jahren ein Töchterchen gebracht, von wenig Wochen? Wie? Das nun freilich allerdings. Ei, seht mich doch recht an, der Reitknecht, der bin ich. Seid ihr? Weil die Mutter kurz vorher gestorben war und sich der Vater nach, meine ich, Gatza plötzlich werfen musste, wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte, so sandt er es euch. Und traf ich euch damit nicht in Darun? Ganz recht. Wäre kein Wunder, wenn mein Gedächtnis mich betrügt. Ich hab der braven Herrn so viel gehabt. Wo ist denn euer Töchterchen? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben. Traut mir, Nathan. Denn seht, es war ja wohl natürlich, wenn das Christentöchterchen recht gut von euch erzogen werden sollte, dass ihr es als euer Eigentöchterchen erzögt. Freilich klüger hättet ihr getan, wenn ihr die Christin durch die zweite Hand als Christin auferziehen lassen. Aber so hättet ihr das Kindchen wohl auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe, in solchen Jahren mehr als Christentum. Zum Christentum hat's noch immer Zeit. Und wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm vor euren Augen aufgewachsen ist, so blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum gebaut? Es hat mich oft geärgert. Hat mir Tränen genug gekostet, wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst ein Jude war. Ihr guter Bruder müsst mein Fürsprach sein, wenn Hass und Gleisnerei sich gegen mich erheben sollten. Ihr traft mich mit dem Kinde zu Darun. Ihr wisst wohl aber nicht, dass wenige Tage zuvor die Christen alle Juden mit Weib und Kind ermordet hatten. Wisst wohl nicht, dass unter diesen meine Frau mit 7 hoffnungsvollen Söhnen sich befunden, die in meines Bruders Hause, zu dem ich sie geflüchtet, insgesamt haben verbrennen müssen. Als ihr kamt, hatte ich 3 Tag und Nacht in Asch und Staub vor Gott gelegen und geweint, gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht, der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder. Sie sprach mit sanfter Stimme. Und doch ist Gott. Komm,
Übe, was du längst begriffen hast. Steh auf. Ich stand und rief zu Gott, ich will. Willst du nur, dass ich will? In dem stiegt ihr vom Pferd und überreichtet mir das Kind in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch, habe ich vergessen. So viel weiß ich nur, ich nahm das Kind und küsste es, warf mich auf die Knie und schluchzte, Gott, auf sieben doch nun schon eines wieder. Nathan, ihr seid ein Christ bei Gott. Ein besserer Christ war nie. Wohl uns. Denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden.
Thank you.
Abgehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion Marie Adler. Sounddesign Klingebiel Creative.